Radikrader und Verwundbar. Ein historischer Roman in 3 Teilen von Alexander Meining. Erzählt vom Autor selbst. Band 3 Abschiede. Mit dem Frühjahr 1994 verschlechterte sich Mehringers Gesundheitszustand. Er war bald 84 Jahre alt und fühlte sich körperlich erheblich angeschlagen. Die meisten Tage blieb er im Bett. Das Aufstehen und das lange Sitzen im Rollstuhl würden ihm zu anstrengend. Die langjährige Haushälterin des Hauses im Tessin war zwischenzeitlich mehr Krankenpflegerin als Haushaltskraft. Mehringer wusste, dass ihm nicht mehr viel Zeit blieb. Sein ganzes Leben hatte er gearbeitet. Er hatte auf Familie und Freunde verzichtet, um mehr Zeit zum Gestalten zu haben, um eine Marke zu hinterlassen. Dies war ihm gelungen. Er war der stille Macher im Hintergrund gewesen, so wie er es immer wollte. Jetzt war es Zeit, sein Vermächtnis zu regeln. Ein erneutes Treffen seiner Brüder im Geiste war notwendig. Wie so viele Male zuvor war das Treffen in der Villa in Morcote für die Mittagszeit anvisiert. Mit Hilfe seiner Haushälterin wusch er sich und zog sich an. Das Ganze strengte ihn erheblich an. Er brauchte immer wieder eine Pause. Zum Atmen benötigte er inzwischen durchgehend zusätzlichen Sauerstoff. So ausgeprägt war die Luftnot. Letztendlich hatte er es geschafft, in einem seiner grauen Anzüge im Rollstuhl zu sitzen. Er ließ sich auf die Veranda fahren. Noch 30 Minuten, bis seine Gäste eintrafen. Vorab genoss er die Frühlingssonne und blickte auf den See hinaus. Allein dieser Blick in aller Ruhe über die vielen Jahre hinweg nahezu jeden Tag genossen zu haben, war eigentlich schon die Mühe wert, dachte er sich. Aber ich habe weit mehr erreicht als das. Bald wird nichts mehr so sein, wie es früher einmal war. Die Gewalt im Staat wird nicht mehr durch Politiker ausgeübt werden, die sich von ihren christlichen Hirngespinsten einer besseren Welt leiten lassen. Zukünftige Regierungen werden kompromisslos gestalten und sich nicht das Heft aus der Hand nehmen lassen, von niemandem. So ist es am besten für das Volk. Das Volk ist dumm. Es verlangt nach einer starken Hand. Auch wenn ich nicht mehr alles selbst erleben sollte, so weiß ich dennoch, dass der Weg dorthin gebahnt ist. Jetzt werden andere kommen und das weiterführen, was ich so erfolgreich begonnen habe. Noch dieses eine Treffen, dann ist Schluss. Lange wird mein maroder Körper nicht mehr mitmachen. 30 Minuten später ließ sich Mehringer in den Salon fahren. Seine Haushälterin kontrollierte die Sauerstoffzufuhr. Von einer hinter der Lehne des Rollstuhls befestigten Flasche führte ein dünner, durchsichtiger Plastikschlauch bis zu Mehringers Nase. Dann verabschiedete sie sich und schloss die Tür. Am Tisch saßen insgesamt 6 Männer, an jeder Seite 3. »Ich darf Sie alle herzlich zu unserem Treffen begrüßen«, begann Mehringer. Seine Stimme war leise und er sprach langsam und bemüht. »Ich denke, dass wir uns nicht gegenseitig vorstellen müssen. Als Absage für den heutigen Tag habe ich Nils, unseren Vertreter bei der NATO und Nachfolger von Joffrey, zu vermelden. Wenn es keine Einwände gibt, ist mein Vorschlag, dass wir heute mit der Bestandsaufnahme in Deutschland beginnen.« Mehringer blickte auf Göring. »Ich denke, dass ich meinen Bericht relativ kurz fassen kann«, begann Göring. »Wir können als Resultat auf gut koordinierte Aktionen, vor allem in den neuen Bundesländern, einen erheblichen Zuwachs an Unterstützern verzeichnen. Die Wiedervereinigung muss als Segen für unsere gemeinsame Sache verstanden werden. Die etablierten Parteien sind unter Druck geraten und mussten Entscheidungen gegen ihre parteilichen Überzeugungen treffen. Ich erinnere mich hier nur an die Änderung des Asylrechts und den Schwenk der Sozialdemokraten. Viel wichtiger erscheint mir doch, dass die von uns gelenkten Parteien erstmals in mehrere Länderparlamente mit zum Teil zweistelligen Ergebnissen einziehen konnten. Kurzum, wir sind in Deutschland auf dem richtigen Weg. Rudolf vom deutschen Verfassungsschutz wird dies, so denke ich, bestätigen können.« »Wir sind da voll auf einer gemeinsamen Linie«, bestätigte Rudolf. »Unsere V-Männer berichten das Gleiche. Wir sind selbst überrascht, dass sogar die Sympathien in der breiten Bevölkerung erheblich zunehmen. Ich möchte jedoch darauf hinweisen, dass es gerade in Anbetracht dieser Sympathien essentiell ist, dass alle Aktionen, bei denen Straftaten begangen werden, koordiniert und geplant erfolgen müssen. Einzeltaten betrunkener und randalierender Skinheads dienen nicht unserer Sache.« »Dem kann ich nur zustimmen«, meinte Göring. Ein Großteil meiner Arbeit besteht darin, die Truppen beisammen zu halten. Einzelaktionen werden nicht akzeptiert und mit Strafe und Ausschuss aus der Vereinigung sanktioniert. Alle Teilnehmer der Runde äußerten durch Kopfnicken ihre Zustimmung. Ich denke, dass hier wirklich gute Arbeit in Deutschland geleistet worden ist, pflichtete Mehringer bei. Wollen Sie noch kurz Ihre Idee zur Kommunikation untereinander erläutern? Fragte er Göring. Sehr gerne, Albert, antwortete dieser und nickte Mehringer zu. Dann wandte er sich an die anderen Anwesenden. Sie haben sicherlich alle zwischenzeitlich von diesem sogenannten Internet gehört. Es handelt sich hier aktuell um eine Technologie der digitalen Kommunikation, die noch in einer frühen Entwicklungsphase ist. Seit letztem Jahr gibt es jedoch kommerziell erhältliche Systeme, durch die einzelne Computer über die Telefonleitung miteinander verbunden werden können. Der Zugang zu den jeweiligen Computern erfolgt geschützt über Passwörter. Diese Technologie erscheint mir wie für uns erschaffen, meine Herren. Wir können sekundenschnelle untereinander Informationen austauschen, öffentliche Medien infiltrieren und unseren Radius über Europa hinaus, etwa zu rechtsextremen Gruppen in den USA ausbauen. Weiterhin können wir bei zu erwartender zunehmender Nutzung des Internets über dieses Medium gezielt die Informationen verbreiten, die in unserem Interesse liegen. Das Nachrichtenmonopol der öffentlich-rechtlichen Lügenpresse hat somit ein Ende. Das hört sich sehr interessant an, aber wie können wir uns das im Detail vorstellen? Fragte Guido, der Italiener. Wir arbeiten derzeit mit einigen Computerspezialisten an der Einrichtung von Rechnern mit Modems für die Verbindung ins Internet. Weiterhin planen wir den Aufbau einer passwortgeschützten Kommunikationsplattform. Sobald die Plattform steht, werden Sie kontaktiert und eine Schulung zum Umgang damit erhalten, antwortete Göring. Wundern Sie sich aber bitte nicht, wenn bei Ihnen picklige Teenager zur Schulung erscheinen. Ich würde behaupten, dass das Durchschnittsalter unserer sogenannten Spezialisten unter 18 Jahren liegt. Diese Jungs sind aber die einzigen, die damit vernünftig umgehen können. Guido fing laut zu lachen an. Madonna mia, das nenne ich Nachwuchspflege. Guido, wollen Sie denn gleich mit Ihrem Bericht fortfahren? Fragte Mehringer. Sehr gerne, Albert, begann der Italiener. Ich kann ebenfalls nur Positives berichten. Wir hatten turbulente Monate Anfang des Jahres, aber jetzt scheint alles wie geplant zu laufen. Ich bin unglaublich stolz und zufrieden, dass wir seit Ende März mit Silvio Berlusconi, einem ehemaligen Mitglied unserer Loge Propaganda Due, den Ministerpräsidenten meines schönen Heimatlandes stellen. Alle Teilnehmer, einschließlich Mehringer, applaudierten spontan. Grazie, vielen Dank, meine Freunde, sagte Guido sichtlich gerührt. Was das für die Weiterentwicklung unserer Sache bedeutet, muss ich Ihnen sicherlich nicht erklären. Wir sind Ihnen für das, was Sie erreicht haben, sehr dankbar, Guido, sagte Mehringer. Aus unseren Reihen den Regierungschefs eines großen, bedeutenden Landes zu stellen, ist in der Tat ein Quantensprung. Nutzen Sie bitte jetzt Ihre Kontakte nach Österreich. Ich könnte mir vorstellen, dass wir dort bald ein ähnliches Resultat erzielen könnten. Guido nickte zustimmend. Gut, machen wir weiter, meine Herren. Alain, wollen Sie berichten? Fragte Mehringer den Franzosen. Hoch, wir sind noch nicht so ganz so weit wie in Italien, aber auf dem besten Weg dorthin, begann der Franzose. Ich kann mich noch gut an unser Treffen 1980 erinnern, Monsieur Albert. Sie gab mir den Rat, vom Süden des Landes ausgehend eine Sammlungsbewegung zu starten. Nun, wir hatten damals unterschiedliche rechte Gruppierungen vereint. Zwischenzeitlich haben wir mit der Front National aus einer winzigen Splittergruppe eine ernstzunehmende Partei geschaffen, die vor allem im Süden Frankreichs von Bedeutung ist. Jetzt liegt unser Fokus voll und ganz auf der Präsidentschaftswahl im nächsten Jahr. Ich bin zuversichtlich, dass es Jean-Marie Le Pen zumindest in die Stichwahl schafft. Eine breite Unterstützung der Bevölkerung haben wir auf jeden Fall jetzt schon garantiert. Vielen Dank, Alain. Wir hoffen das Beste, sagte Mehringer, der sichtlich geschwächt durch das Reden und das Sitzen im Rollstuhl wirkte. Er atmete mehrmals tief ein und aus und musste husten. Die anderen Teilnehmer blickten jetzt besorgt auf den alten Mann. Entschuldigen Sie bitte, fuhr er nach einer Weile fort. Bevor ich mich von Ihnen aus gesundheitlichen Gründen verabschiede, möchte ich noch ein paar Ankündigungen machen. Erneut atmete er mehrmals tief durch die Nase. Zunächst möchte ich mich bei Rudolf bedanken und verabschieden. Er tritt in den wohlverdienten Ruhestand. Wir hoffen alle, dass wir dennoch weiter auf die Unterstützung durch den deutschen Verfassungsschutz bauen können. Erneut gab es Applaus der Beteiligten. Rudolf bedankte sich sichtlich gerührt. Dann möchte ich Ihnen meinen Abschied mitteilen. Ein Blick auf mich reicht als Erklärung für den Rückzug. Als meinen Nachfolger bestimme ich Karl-Heinz Göring, der hier zu meiner Rechten sitzt. Alle blickten nun auf Göring, der ebenfalls überrascht erschien. Ich bin mir sicher, dass er der Richtige ist und bitte Sie alle, ihn tatkräftig zu unterstützen. Nach etwas Zögern gab es erneut Applaus. Vielen Dank, fuhr Mehringer fort. Das war's dann wohl für mich. Ich werde ab sofort an keinem der Treffen mehr teilnehmen. Stehen Ihnen jedoch, soweit es mir möglich ist, als Ratgeber gerne weiter zur Verfügung. Mehringer musste erneut tief atmen. Dann versuchte er, seinen Rollstuhl in Bewegung zu setzen, um die Runde zu verlassen. Zu seiner Überraschung standen nun alle auf. Es gab langandauernden Applaus. Mehringer blickte verwirrt hoch auf lächelnde, ihm freundlich zugewandte Gesichter. So hatte das Mehringer nicht erwartet. Kurz meinte man, ihn vor lauter Rührung weinen zu sehen. Dieses Gefühl hatte er in seinem langen Leben bisher nie verspürt. Es war ihm neu, so kurz vor dem Tod. Nach Mehringers Verabschiedung hatte es Göring innerhalb weniger Tage geschafft, die gesamte Organisation auf seine Person auszurichten. 2 Tage nach dem Treffen war er bereits in der Villa in Makote eingezogen. Er hatte sofort begonnen, mehrere Computer zum Ausbau der Internetaktivitäten zu installieren. Die gesamte europaweite Koordination erfolgte von nun an ausgehend vom Tessin. Das beschauliche Leben in der Villa war zu Ende. Es herrschte ein hektisches und reges Treiben. Göring gründete eine Scheinfirma zur Tarnung der Aktivitäten und beanspruchte jeden freien Raum in dem Gebäude als Bürofläche oder als Schlafraum für seine engsten Mitglieder. Einer dieser engen Mitarbeiter war Silvio, der sich seit 2 Wochen ebenfalls dauerhaft in Makote aufhielt. Zu einem gewissen Grad missfiel Mehringer Görings Aktionismus. Er hatte sich die Tage nach seinem Rückzug aus dem operativen Geschäft anders vorgestellt. Nun musste er sich über den Lärm und den Trubel in der alten Villa beklagen. Er beanspruchte auf seine alten Tage mehr Ruhe für sich. Eines Abends, 2 Monate nach seiner Intronisierung durch Mehringer, saß Göring gemeinsam mit Silvio in dem Salon der Villa. Sie tranken Wein, ein für Silvio ungewöhnliches Getränk, und zogen Bilanz über die letzten Tage. »Na, Silvio«, begann Göring, »das hättest du dir wohl auch nicht gedacht, dass du mal in einer Villa im Tessin hockst und teuren Rotwein trinkst.« Er füllte ihre beiden Gläser auf und prostete Silvio zu.
»Eigentlich bin ich ja der Biertyp«, antwortete Silvio und hob ebenfalls sein Glas. »Aber an das Leben hier könnte ich mich gewöhnen. Zum Wohl, Carlo.«
Sie tranken beide mehrere Schlucke. »Wie steht es mit unserem Internetprojekt?«, fragte Göring und zündete sich eine Zigarette an. »Sehr gut«, antwortete Silvio. »Die Server stehen, die Modems sind gekauft, die Vernetzung läuft. Wir brauchen aber noch mehr Geld. Auch müssen wir noch besser mit Mobiltelefonen ausgestattet werden.«
Kein Problem, Silvio. Es lässt sich machen. Sag mir einfach, was ich zahlen muss. Ich bin dir für deine Organisationsarbeit im Übrigen sehr dankbar.
Göring zog an seiner Zigarette und blickte intensiv auf Silvio. Sag mal, begann er schließlich zögerlich, was hältst du eigentlich davon, wenn wir die Truppe noch stärker an uns binden? Nicht nur übers Internet, sondern eher traditionell. Ich denke da an Gelöbnisse, Geheimzeichen, Kaderschulungen, gemeinsame Zeltlager. Wer mitmacht, verpflichtet sich zu bedingungslosem Gehorsam. Widerspruch wird nicht akzeptiert und wir können in aller Ruhe unsere Aktionen planen.
Sowas wie früher bei den Nazis, meinst du?
Fragte Silvio.
Ja, so ähnlich. Nur mit moderner Kommunikationstechnik. Wie das genau ablaufen soll, muss ich mir noch überlegen. Aber wäre das nicht prinzipiell sinnvoll?
Halte ich für eine grandiose Idee, Carlo. Was denkt denn Mehringer darüber?
Göring drückte seine Zigarette aus und öffnete eine weitere Flasche Wein.
»Interessiert uns das?«, fragte er, während die Gläser füllte.
»Das musst du entscheiden«, antwortete Silvio. »Ich kann dir nur sagen, dass mich der Alte mit seinen Stöhnen, Motzen und Husten gewaltig nervt. Der hat hier nichts mehr zu suchen. Soll er doch verrecken. Ist ja eh schon halbtot.«
Göring hob sein Weinglas hoch, schwenkte etwas den Inhalt, roch daran und nahm schließlich 2 große Schlucke. Dann hielt er das Glas hoch und musterte die Farbe des Weins gegen das Licht.
»Sollen wir dem guten Mehringer das Sterben etwas erleichtern?«, fragte er und blickte weiter auf das Farbenspiel in seinem Weinglas.
»Warum nicht?«, antwortete Silvio. »Jetzt gleich?«
Göring blickte nun lächelnd auf Silvio.
»Dann legen wir mal los.«
Sie stellten beide ihre Gläser auf den Tisch und standen auf. Mehringers Zimmer war der Salon im Erdgeschoss der Villa. Göring und Silvio schlichen leise in den Flur des großen Hauses. In diese Uhrzeit war niemand mehr anwesend. Vorsichtig öffnete Göring die Zimmertür und warf einen Blick in Mehringers Raum. Durch den Lichtschein, der aus dem Flur eindrang, sah er ihn schlafend in seinem Bett liegen. In der Nase hing die Sauerstoffbrille, die ihn kontinuierlich mit Gas versorgte. Göring trat in den Raum ein und winkte Silvio zu sich. Sie standen beide vor dem Bett. Mehringer schlief ruhig. Er bemerkte beide nicht. Göring trat langsam zu der Sauerstoffflasche, die seitlich am Bett befestigt war, und drehte den Hahn der Flasche zu. Dann stellte er sich wieder neben Silvio und wartete ab, was weiter geschehen würde. Zunächst wurde Mehringers Atmung tiefer und langsamer. Als Göring schon dachte, dass er den letzten Atemzug des alten Mannes beobachtet hätte, riss dieser schlagartig die Augen auf. Mehringer machte zwei tiefe Atemzüge kurz hintereinander. Er blickte sich um und entdeckte Silvio und Göring. Nach einem weiteren Giemen setzte er sich in seinem Bett auf. »Was zum Teufel machen Sie hier?« keuchte Mehringer. Er warf einen wütenden Blick auf Göring. Göring sprang instinktiv einen Schritt zurück. Mehringer wandte sich jetzt Silvio zu. »Und Sie? Sie?« keuchte er. Er setzte erneut zu einem tiefen Atemzug an. In diesem Moment ging Silvio auf Mehringer zu. Er griff ihn mit beiden Händen an der Schulter und drückte dessen Oberkörper zurück auf das Bett. Mehringer blickte wütend in die Augen des Mannes, der ihn festhielt und sich jetzt unmittelbar über ihn beugte. »Was soll das?« sprach Mehringer entsetzt. Er konnte die Rotweinfahne in Silvios Atem riechen. Jetzt griff sich Silvio mit seiner linken Hand ein Kissen neben Mehringers Kopf. Er presste zunächst mit einer Hand, dann mit beiden Händen das Kissen auf Mehringers Gesicht. Die Abwehrbewegungen des alten und kranken Mannes waren lächerlich im Vergleich zu Silvios Kräften. Nach einigen Sekunden hörte man durch das Kissen noch ein gedämpftes Stöhnen. Dann war Mehringer tot. Silvio nahm das Kissen hoch, legte es zur Seite, richtete sich wieder auf und ging einen Schritt zurück zu Göring. »Ist der jetzt tot?« fragte Göring. »Da kannst du dir sicher sein. Mausetot«, erwiderte Silvio. Zunächst blickten beide noch etwas abwartend auf Mehringers Leiche. Dann ging Göring zu der Sauerstoffflasche und drehte den Hahn wieder auf. Danach holte er aus seiner Hosentasche ein Stofftaschentuch, mit dem er den Hahn sorgfältig abwischte. Er steckte das Tuch wieder ein und ging lächelnd zu Silvio. Im Halbdunkeln des Raums sah er ihn voller Faszination an. »Silvio, du bist mein Held«, flüsterte er, »mein starker Held und Beschützer.« Er legte seinen linken Arm um Silvios Hüfte. Zunächst lächelte Silvio. Als Göring den zweiten Arm nun ebenfalls um seine Hüfte legte und ihn so innig umarmte, verschwand sein Lächeln. Aus stolzer Zufriedenheit wurde Verwunderung. Göring hingegen blickte weiter verliebt auf Silvio und festigte seine Umarmung. Mit dem Gesicht beugte er sich langsam vor. Er schloss die Augen und spitzte die Lippen. »Hey, was soll das?« rief Silvio überrascht und legte den Kopf in den Nacken. Göring öffnete die Augen. »Du bist mein Held und ich bin dein Meister«, flüsterte er. »Und dein Meister befiehlt dir, willig zu sein.« Göring führte seine rechte Hand auf Silvios Hinterkopf und übte sanften Druck in seine Richtung aus. Der Widerstand Silvios ließ langsam nach. Erneut setzte Göring zu einem Kuss an, dieses Mal erfolgreich. Die Erregung beider Männer war jetzt deutlich zu spüren. Nach dem Kuss warfen sie nochmal einen Blick auf Mehringers Leiche. Dann nahm Göring Silvio bei der Hand. Sie gingen gemeinsam in Görings Zimmer im ersten Stock und verbrachten die Nacht miteinander. Am nächsten Morgen entdeckte die Haushälterin Mehringers leblosen Körper. Sie steckte ihm die neben dem Gesicht liegende Sauerstoffbrille wieder auf und drehte den Hahn der Flasche maximal auf. Mehringer reagierte längst nicht mehr. Atembewegungen waren nicht feststellbar. Anschließend lief sie verzweifelt zum Telefon, rief Mehringers Hausarzt an und schilderte kurz die Situation. Nach einer halben Stunde traf der Arzt ein, der nur mehr den Tod feststellte. Aufgrund Mehringers Alter und dessen schwerer Erkrankung dokumentierte er auf dem Leichenschein einen natürlichen Tod. Eine weitere Stunde später kam der Leichenwagen. Kurz nachdem Mehringers Leiche abtransportiert wurde, offenbarte Göring der Haushälterin, dass sie ab sofort nicht mehr gebraucht werden würde und deshalb ihre Sachen zu packen habe. Noch am gleichen Nachmittag ging die Haushälterin wütend zur Polizei. 5 Wochen später erreichte Herbert Rubinstein einen Anruf aus Lugano. »Guten Morgen«, meldete sich der Anrufer. Hier spricht Kommissario Bianchi, Staatsanwaltschaft Ticino. Spreche ich mit Herrn Staatsanwalt Rubinstein?
Ja, am Apparat.
Entschuldigen Sie bitte die Störung, aber Ihre Vermittlung hat mich an Sie verwiesen, da Sie unter anderem für die Terrorbekämpfung zuständig seien.
Bianchi sprach hervorragendes Deutsch, mit nur ganz leichtem italienischem Akzent.
Ja, das ist richtig. Wie kann ich Ihnen helfen? Fragte Herbert.
Wahrscheinlich ist es nur eine Lappalie. Sehen Sie es daher bitte mehr als Information an.
Es geht darum, dass uns vor einem Monat eine Dame berichtete, dass ein Mord geschehen sei. Weiterhin habe sie behauptet, dass hier in der Nähe von Lugano eine deutsche Terrorgruppe ihr Hauptquartier hat.
Herbert wurde jetzt hellhörig.
Das ist natürlich alles kompletter Blödsinn, fuhr der Kommissario fort. Wir haben sorgfältig die Hinweise überprüft. Die fraglich ermordete Person ist definitiv eines natürlichen Todes verstorben und eine Terrorgruppe gibt es nicht. Wir denken, dass die Dame diese Unwahrheiten in die Welt setzte, um sich dafür zu rächen, dass ihr unmittelbar nach dem Tod des Mannes, den sie gepflegt hatte, die Kündigung ausgesprochen wurde.
So weit, so gut. Nur gibt es da noch ein paar Namen deutscher Staatsbürger, auf die wir im Rahmen der Überprüfung bei der Anschuldigung gestoßen sind. Gegebenenfalls sind diese ja für Sie von Interesse. Wie gesagt, von unserer Seite besteht kein Tatverdacht, in keiner Richtung.
Herbert kramte einen Block hervor, um sich Notizen zu machen.
Wir können die Namen gerne überprüfen und Ihnen Meldung erstatten, sollten sich Auffälligkeiten ergeben, meinte Herbert.
Bitte, legen Sie los, Kommissario Bianchi.
Wunderbar, so machen wir es. Der Name des Toten lautet Dr. Albert Mehringer. Die Person war zum Todeszeitpunkt 84 Jahre alt. Er ist in München geboren und hat dort viele Jahre als Anwalt gearbeitet. Daher auch die Kontaktaufnahme mit Ihnen. Sagt Ihnen der Name etwas?
Herbert musste sich jetzt zusammenreißen und nicht laut:
Was? Mehringer ist tot?
In den Hörer zu schreien.
Kann sein, dass ich den Namen schon mal gehört habe. Wir überprüfen das, sagte er stattdessen so gelassen, wie es ihm noch möglich war.
Bestens, sagte Bianchi. Dann gibt es noch einen Herrn Karl-Heinz Göring, geboren in Ost-Berlin und deutscher Staatsangehöriger. Diese Person hat gemeinsam mit einem Schweizer Rechtsanwalt hier im Tessin eine Handelsvertretung gegründet. Die Dokumente sind sauber. Die Person erscheint unauffällig. Ansonsten gibt es im Anwesen noch ein paar Angestellte. Darunter auch einen weiteren deutschen Staatsbürger namens Silvio Kroschke, geboren in Hoyerswerda.
Ja, und das wär's dann auch schon.
Haben Sie vielen Dank, meinte Herbert schließlich, während er sich die Namen der genannten Männer notierte.
Wie gesagt, sollten sich wichtige Erkenntnisse unsererseits ergeben, werde ich Sie umgehend informieren.
Sie verabschiedeten sich voneinander und beendeten das Gespräch. Nachdem Herbert den Hörer aufgelegt hatte, setzte er sich sofort an den Computer.
Mehringer kannte er. Hier bedurfte es keine Überprüfung.
Die anderen beiden Namen waren ihm kein Begriff.
In dem Fahndungsregister fand er keine Einträge. Weder zu Silvio Kroschke noch zu Karl-Heinz Göring.
Was ihn stutzig machte, war der Geburtsort der beiden Personen. Bürger der ehemaligen DDR, die jetzt scheinbar in der Schweiz lebten.
War da nicht mal was? Vor 8 Jahren, als Gudrun in der Schweiz erpresst wurde? Dachte sich Herbert.
Die Verbindung Stasi und Mehringer?
Ich hatte damals sofort alle Bundesbehörden auf den geäußerten Zusammenhang hingewiesen.
Und was geschah?
Nichts.
Dieses Mal werde ich nicht den Verfassungsschutz, das Bundeskriminalamt oder den Bundesnachrichtendienst informieren.
Dieses Mal sollen andere der Spur folgen.
Am gleichen Abend informierte Herbert den Mossad über seinen Kontaktmann.
Einige Wochen später saß Gudrun im Auto und war zurück auf dem Weg von der Arbeit nach Hause. Simon war nun seit einem Jahr berentet. Seit seiner Verabschiedung vom Mossad lebten sie in einem kleinen Häuschen mit Garten in einem Vorort südlich von Tel Aviv. Der Weg zur und von der Arbeit war zwar weit, aber dafür war das Leben dort ruhig und entspannt. Außerdem hatte Simon endlich den Garten, den er täglich hegen und pflegen konnte.
Während der Autofahrt dachte Gudrun angestrengt nach.
Ihr Vorgesetzter hatte ihr am Nachmittag einen Auftrag zur Auslandsspionage erteilt.
Ihr war klar, dass diese Aufgabe früher oder später an sie herangetragen werden musste.
Man hat ihr ein zweites Leben geschenkt und sie als vollwertige Bürgerin Israels in Frieden leben lassen.
Eine Gegenleistung blieb ihr bisher erspart.
Jetzt musste sie ihrer neuen Heimat Tribut zollen.
Ihre Mission beinhaltete, in die Schweiz zurückzukehren, aus ihrem alten Freund Carlo Göring Informationen herauszupressen und ihn anschließend im Zweifelsfall auch mit Gewalt auszuschalten.
Der Mossad hatte genug von dem wachsenden Rechtsextremismus und Antisemitismus in Europa.
Nachdem der deutsche Verfassungsschutz und der Schweizer Staatsschutz auf dem rechten Auge blind zu sein schienen, musste man selbst aktiv werden. Dass ein ehemaliger Stasi-Mitarbeiter zusammen mit einem Skinhead den rechten Terror von einer schmucken Villa im Tessin aus nicht nur steuern, sondern auch ausbauen wollte, war nicht zu akzeptieren. Gudrun stimmte dem zu und nahm den Auftrag an. Außerdem hatte sie selbst noch eine Rechnung mit Göring offen. Als Gudrun ihren Ehemann offenbarte, dass sie für einige Zeit ins Ausland gehen müsse, war Simon erstaunlich gefasst. Er selbst war lang genug beim Mossad gewesen und wusste, dass die Auslandsspionage ein Teil der Tätigkeit war. Bring das schnell hinter dich. Komm so oft es geht nach Hause, liefere, was sie wollen und pass auf dich auf, sagte er zu seiner Gattin. Was blieb ihm auch anders übrig? Verhindern konnte er es nicht. In den nächsten Wochen wurde Gudrun intensiv auf ihre Mission vorbereitet. Mitte Mai 1995 war sie bereit. Sie verabschiedete sich von ihrem Mann, verließ Israel und kehrte zurück in ihre alte Wahlheimat, die Schweiz. Mit sich brachte sie mehrere Identitäten. Die deutsche Gudrun Hochberger, die israelische Sarah Rubinstein und die schweizerische Sonja Lachner.